Hello World und willkommen zu Still Thinking About. Das ist jetzt Teil 2 vom Interview mit Professor Dr. Linda Breitlauch. Die Folge wurde sehr lang und deswegen haben wir uns entschieden, die Folgen 2 zu teilen. Hier muss man auch noch sagen, dass am Ende wir eine bestimmte Sache vergessen haben, noch aufzuzeichnen, aber im Vorgespräch alles noch ausgemacht wurde und von mir nachträglich in die Sendung reingeschnitten wurde. Deswegen viel Spaß bei Teil 2 und bei einer Überraschung am Ende.
Ich glaube, dadurch können wir gut den Übergang zu den nächsten zwei Geschichten machen, und zwar sind das die Komödie und die Tragödie. Jetzt einfach mal gleich so gefragt, was ist das witzigste Spiel, was du kennst und gespielt hast?
Edna bricht aus.
Habe ich leider nicht gespielt, weil ich in Rätseln sehr, sehr dumme bin einfach. Das kann man nicht anders sagen. Und wie würdest du den Humor von Edna bricht aus beschreiben?
Also es hat auch durchaus eine tragische Komponente. Das Schöne an diesen beiden, es sind eigentlich keine Genres, es sind eigentlich eher Gattungen, Komödie und Tragödie oder so eine Mischung aus. Mhm. Die gehören ja beide zu den klassischen Drama, also zu einer bestimmten Erzähldramaturgie, wie ich es ja eben schon genannt habe. Und bei Shakespeare, finde ich, kann man das großartig sehen. Tragödie und Komödie können als ein einziges Format funktionieren. Alle Geschichten von Shakespeare sind eigentlich tragikomisch. Mal enden sie als Tragödie, mal enden sie als Komödie. Und daran sieht man, dass es tatsächlich so eine Gattung ist, das Drama oder eine Grunddramaturgie. Und Edna bricht aus, war so eins, früher war es mal Monkey Island, das ist jetzt, ich muss es mal wieder spielen, das ist einfach so lange her, aber da war ich ja auch sehr viel gelacht. Ich habe auch ein bisschen tatsächlich in Portal 2 habe ich viel gelacht. Und ich habe häufig gelacht, wenn ich mit meiner Tochter diverse Spiele gespielt habe, wenn wir einen Bug gefunden haben. Aber ansonsten sind Spiele in der Regel nicht besonders lustig.
Das ist ja auch das Schwierige, weil ich bin ja selber als Stand-Up-Comedian unterwegs und ich weiß dann, wie schwierig es ist, irgendwie einen Witz zu schreiben, ihn zu performen, aber auch die Reaktion der Zuschauer ist dann auch jedes Mal anders. So, deswegen ist halt das Writing bei einer Komödie, bei komischen Spielen, witzigen Spielen einfach so schwer. Weil man kann immer so zielgerichtet gehen oder man kann jetzt immer was Trauriges machen, aber Humor ist einfach so vom Rezipienten abhängig.
Ja, ich finde auch tatsächlich, dass Humor eines der schwierigsten Herausforderungen ist in der Dramaturgie. Weil es, also ich finde, du hast es eigentlich gut beschrieben, ich muss es ja jetzt nicht wiederholen. Das ist wirklich mit das Schwierigste. Also Billy Wilder oder sowas, das waren ja wirklich, er war absolut großartig, der hat das ja wirklich so auf den Punkt gebracht. Ne? Aber das brauchst auch ein gewisses Talent auch dafür. Ne? Das
ist ja auch dann die Frage, wie will man durch Humor eigentlich eine Geschichte erzählen, weil man ja immer so von Punchline zu Punchline geht, oder will man eher eine Geschichte erzählen und währenddessen sind die Sachen einfach witzig. So, da ist dann halt auch immer so die Problematik, auf was muss man sich festlegen. So, ich glaube, ich habe zwei Spiele jetzt genommen, die ich als besonders witzig empfand. Und das eine ist Evoland, das quasi so eine Mischung, weniger ein Spiel ist, sondern mehr so ein Museumsrundgang aller Rollenspiel-Klischees. Und das wirklich damit spielt, also im Sinn von, man macht eine Kiste auf und dann sagt, okay, du hast den 16-Bit-Artstyle freigeschaltet oder eine andere Kiste, du hast Random Encounter freigeschaltet. So in dem Sinn. Oder man läuft so lang und dann kommt es irgendwie Forced Encounter, wo irgendwie dein Partner stirbt, ist jetzt in Kraft getreten. Wo ich mir denke, es spielt einfach auf dieser Meta-Ebene, dass einfach das Rollenspiel so viele Klischees hat. Und es war, ich glaube, 1,5 Stunden, aber ich habe mich köstlich amüsiert einfach und so viel gelacht.
Ja, aber das ist dann, wie du sagst, auf der Meta-Ebene kann man das machen, indem man sich sozusagen selber nicht so ernst nimmt. Es gibt, hat mich jetzt gerade erinnert, ein bisschen an Stanley Parable, wo es ja so einen ähnlichen Effekt hat, auch wenn es vielleicht nicht super komisch ist, aber es hat so ein gewisses komische Momente.
Auch so einen trockenen Humor einfach so, dass der Erzähler sich einfach ab und zu darüber aufregt, dass man nicht so gehandelt hat, wie er wollte und so.
Ja, genau. Und das, was daran, warum das so gut funktioniert, das ist ein ganz cooler dramaturgischer Trick. Wenn du in der Jetztzeit erzählst, das tust du eigentlich bei allen visuellen Bewegtbildformaten, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Ja? Beim Film, beim Theater, im Computerspiel stellst du da und sagst, das passiert jetzt in diesem Augenblick. Ja, du kannst zwar sagen, vor 10 Jahren machst du eine Rückblende, aber trotzdem erzählst du es dann wieder, wie als wenn es jetzt passieren würde. Und in der Literatur gibt es aber dieses, die Erzählung, es war einmal, also auch dieses Märchenhafte, es war einmal, und ich erzähle in der Vergangenheit, Vergangenes. Und dadurch, dass es deskriptiv ist in der Literatur, ist dieses Vergangenheitsgefühl etwas, wo du sagst, das ist passiert, das lässt sich nicht mehr ändern. Das ist eine ganz, ganz wichtige, Gattung. Also das Epos ist eigentlich sowas, weil es zum Beispiel Gründungsmythen von Völkern oder sowas werden in der Vergangenheit geschrieben. Mit. Es war einmal, kannst du sagen, es ist wahnsinnig lange her. Und warum spielt das heute noch für mich eine Rolle? Weil das war damals die Gründungsväter und Gründungsmütter unseres Volkes beispielsweise. Deswegen sind Mythen so geschrieben oder also Gründungsmythen oder eben alte Epen. Danke. Und das ist eben was anderes bei diesen Geschichten, die in der Jetztzeit erzählen. Und Stanley Parable nimmt diesen Trick und lässt den Storyteller, also den Erzähler der Geschichte, während du selber gerade das tust, wovon er gerade spricht, in der Vergangenheit sprechen und nicht in der Gegenwart. Er sagt nicht, Stanley öffnet die rechte Tür, sondern sagt, Stanley öffnete die rechte Tür. Und in dem Moment, wo du dann die linke Tür öffnest, und korrigiert er sich und sagt, oh nein, Stanley öffnete die linke Tür.
Ich freue mich auch tatsächlich wegen Stanley Parable. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es kommt eine erweiterte Version demnächst für Konsolen raus. Also wo jetzt anscheinend neue Szenarios dabei sind.
Ja, das ist theoretisch ja unendlich erweiterbar. Ich weiß gar nicht, wie viele Enden es aktuell hat. Mehr als 20, glaube ich, sogar schon.
An die Zuhörer, wenn ihr sehen wollt, wie Linda das Spiel spielt, du hast es ja mit Booty of Rocket Beans TV zum ersten Mal gespielt, vor, ich glaube, 6 Jahren ungefähr.
Oh ja, so lange ist das schon her. Oh wei.
Deswegen, ja, falls ihr es sehen wollt, es gibt es auf YouTube und es ist echt so interessant.
Ich habe, er hat mir verboten, dass ich das vorher anspiele. Und gefallen habe ich ihm natürlich getan. Es ist auch wirklich in dem Sinne noch nicht mal ein Spiel. Es ist eigentlich ein interaktives Erzählformat, auch wenn es in der Source Engine gemacht wurde und so. Aber man kann ja nicht viel machen, ein paar Schalter umlegen, mal eine Tür aufmachen. Aber es ist so zum Thema Interactive Storytelling, was man da dramaturgisch machen kann, ist das wirklich hochinteressant.
Ja, das hatte ich auch. Das ist was Ähnliches hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Spiel Sayonara Wild Hearts. Das ist im Grunde ein interaktives Musikvideo von 40 Minuten, was es schafft, eine Geschichte zu erzählen. Und also auf Basis dieser verschiedenen Songs, die halt auch so toll illustriert sind. Und im Grunde kann man nichts anderes machen, als sich links, rechts zu bewegen und ab und zu einen Knopf drücken. Und trotzdem, es geht schon mehr in Richtung Erfahrung, also wirklich Experience, was so ein bisschen verkommen ist in der Videospielbranche, das Wort. Aber trotzdem ist es halt in gewisser Weise unbeschreiblich. Also man könnte niemandem die Faszination dahinter so erzählen, wenn man es nicht gespielt hat.
Man muss es ja vielleicht auch nicht, man kann aber sagen, es ist faszinierend, spielt es halt mal selbst.
Ja. Und dann noch das zweite Spiel, was ich rausgesucht habe, und zwar, vielleicht kennst du es, West of Loafing.
Nee.
Es ist ein Western-Spiel, wie es der Name sagt, das im Strichmännchen-Look gehalten ist. Und es ist sehr plump eigentlich. Also es spielt sehr viel mit Wortspielen und immer so kleinen Gags, einfach so im Sinne von, es gibt kein Graveyard, sondern ein Dave-Yard, wo halt nur Leute begraben sind, die Dave heißen.
Okay.
Oder irgendwie auch so mit der Metaebene, da gibt's, es ist eigentlich ein Rollenspiel tatsächlich. Und da ist man in so einem Saloon und da kann man halt sich entscheiden, ob man jetzt irgendwie in den Spucknapf greifen will. Und das Spiel fragt einem öfter nach so, das ist halt alles Rotz und sowas, das ist alles widerlich, willst du da reingreifen? So, dir tränen die Augen, wenn du nur hinschaust, willst du wirklich da reingreifen? Also, es arbeitet mit sehr vielen kleinen Gags, und wo ich mir denke, es muss keine Geschichte erzählen. Ich lache hier gerade so viel aufgrund der dümmsten Gags überhaupt. Das macht einen schon so glücklich.
Da fällt mir tatsächlich auch gerade nochmal ein, das, was ich eben schon genannt hatte, Leisure Suit Larry damals,
als
herauskam. Da habe ich mich auch unheimlich weggeschmissen vor Lachen, weil dieses Klischee so herrlich überzogen worden ist. Ne? Und er ist mir irgendwie dauernd gestorben. Das fand ich auch ziemlich lustig.
Im neuen Teil, also Wet Dreams Don't Dry, finde ich, das ist auch super witzig. Und vor allem muss man sagen, die haben es zum Glück geschafft, die Frauen nicht so objektiv darzustellen, sondern wirklich einen gewissen feministischen Anspruch da sogar mit reinzubringen. Also im Sinne von, die Frauen wollen nicht mit Larry schlafen.
Ja, das war ja damals auch schon so.
Also auf jeden Fall, das Spiel an sich ist aber auch sehr witzig, einfach weil das ist so dieses Fish-out-of-water-Prinzip. Er ist halt, keine Ahnung, sein Charakter ist von vor 30 Jahren ungefähr und halt, ich glaube, seine erste Erfahrung, also ist ja wirklich, Larry kommt aus den 80ern direkt ins Jahr 2018, 19 und er trifft als erst auf eine Social-Media-Influencerin und weiß halt nicht, wie er mit ihr umgehen muss.
Ja, ja. Ja, das ist schon, also ich meine, das ist eine Herausforderung, sowas zu adaptieren. Davon abgesehen hatten wir natürlich auch einen sehr humorvollen Autor, den Falk Löffler, ne, der unter anderem, ich glaube, Benny Ilgner hat er auch mitgemacht und die haben ja auch schon einen sehr trockenen Humor, den sie da auch ganz gut transportieren konnten. Finde ich, ist sehr gut gelungen. Ja.
Das auf jeden Fall. Willst du noch was zum Thema Komödie sagen, bevor wir weitergehen? Oder hast du noch ein Spiel, was du sagen willst?
Ich könnte tatsächlich noch was zum Thema Komödie sagen, weil ich das irgendwie interessant finde. Es sind ja, also Komödie und Tragödie sind ja zwei Genres einer derselben Gattung, nämlich des Dramas. Das heißt, sie haben eine ähnliche Konstruktion. Und wie gesagt, bei Shakespeare kann man das eben sehr gut erkennen, dass du im Prinzip eine ganze Weile gar nicht weißt. Also du kannst in einer Tragödie auch lachen, du kannst in einer Komödie auch weinen. Aber letzten Endes geht es darum, dass du die ganze Zeit nicht weißt, wird es am Schluss gut oder schlecht ausgehen. Und diese beiden Formate sind ja, oder eins von diesen beiden Formaten ist berühmt geworden durch Aristoteles, nämlich die Tragödie, weil er darüber die Poetik geschrieben hat. Und dann gibt es ja diesen Satz, und über die Komödie werde ich ein anderes Mal sprechen. Und diese Komödie wurde ja, also das Buch über die Komödie wurde ja nie gefunden. Und Umberto Eco hat daraus ja die Geschichte gemacht, im Kloster, wo es ja im Prinzip, also dieser Thriller letzten Endes, wo es um genau dieses Buch geht. Ja.
Auch so eine Frage zum Thema Tragödie.
Der Name der Rose. Achso. Das ist mir gedacht. Der Name der Rose, genau.
Weil vielleicht muss man da auch mit so einem kleinen Vorurteil aufdecken. Würdest du sagen, bei einer Tragödie kann es ein Happy End geben oder muss sie ein Bad Ending, ein trauriges Ende haben?
Naja, die klassische Tragödie, die endete immer in der Katastrophe für den Protagonisten, für den, wenn man so will, Helden. Weil das im Prinzip, also es geht im Prinzip darum, in einer Tragödie, dass Menschen, die verantwortlich für andere sind, das waren halt häufig Könige, Adlige oder sowas in der griechischen Antike, dass die Verantwortung übernehmen für etwas, wofür sie einstehen, für Götter, für was auch immer. Und dass sie daran im Prinzip scheitern. Das ist so das klassische Prinzip der Tragödie. Die gibt es heute eigentlich so gar nicht mehr, weil es auch einen belehrenden Faktor ist. Es ging ja auch darum, sozusagen Gottesfürchtigkeit oder Götterfürchtigkeit im Grunde genommen damit zu erzählen, ein Stück weit. Und die hat sich natürlich sehr stark gewandelt. Und heute ist das, was wir so unter diesem Format kennen, eher so was wie ein Melodram. Da geht es aber nicht unbedingt darum, ne, den ganzen Erfolg zu retten oder was auch immer, sondern es geht da eher darum, keine Ahnung, unglückliche Liebe und ich verzichte auf mein Glück für den anderen oder sowas. Ne? Das ist so das typische Melodram.
Es ist ja auch schwer, einfach das Writing für eine Tragödie, weil man muss ja beim Spieler und beim Rezipienten Gefühle und Emotionen auslösen können. Was halt genauso schwer wie bei der Komödie ist. Also wenn man mit der Figur nicht mitfühlt oder vielleicht sich nicht identifizieren kann oder es nicht versteht, dann irgendwie bleibt man auf halber Strecke liegen und dann ist halt einfach ein Spiel so und eine Geschichte wie jede andere.
Identifikation ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Es geht nämlich im Grunde genommen darum, klar, ich will Identifikation herstellen und wie mache ich das? Das mache ich, egal in welchem Genre übrigens, ja nicht unbedingt über die Sympathie zum Beispiel des Schauspielers oder der Schauspielerin oder sowas, sondern ich mache es darüber, dass ich, Aristoteles nannte das so schön, mit der Figur im Geheimnis bin. Das heißt, ich erfahre vom Konflikt und ich erfahre von den inneren Haltungen, ob das Antigone ist, die für die alten Götter kämpft oder ob das Game of Thrones haben alle Figuren eine Haltung und je nachdem, welche uns gerade vorgeführt wird, desto besser lernen wir diese Figur kennen und die wandeln sich ja auch. Ne?
Welche Spiele würdest du eigentlich sagen, repräsentieren für dich eigentlich die Geschichte der Tragödie am besten oder welche fallen dir als erstes ein? Weil ich glaube, das Erste, was mir eingefallen ist, ist tatsächlich Hellblade: Senua's Sacrifice.
Ja.
Was halt eindeutig. Stimmt, ja. Es hat ja diesen inneren, also inneren Konflikt und auch äußerlichen, aber halt diesen Kampf der Protagonistin mit ihren Psychosen unter anderem, ihrem Trauma und ein paar anderen Sachen, die ich nicht genau identifizieren konnte, ist. Und die halt wirklich den Spieler in diesen Schmerz mit reinnehmen wollen und diesen auch visualisieren wollen. Deswegen finde ich, das schafft es eigentlich so, diese Emotionen besser als kein anderes Spiel bisher eigentlich darzustellen und auch mit auf diese Leidensreise mitzunehmen.
Das ist richtig, ja. Wobei die klassische Tragödie tatsächlich, also die klassische, das ist aber auch jetzt 2000 Jahre her, das ist, natürlich wandeln sich die ja auch, aber die Grundintention bei der klassischen Tragödie war nicht die inneren Traumata oder psychologische Aspekte von Menschen zu zeigen, sondern sie wollten sozusagen zeigen, wie sie Verantwortung, heldenhafte Verantwortung für andere übernehmen. Und das ist, ja, also das, wovon du gerade gesprochen hast, ne, das Mitnehmen, das, die Empathie auf die eigene Person und dann die tragische oder die Tragik dieser Person bezeichnen wir zwar gerne als Tragödie, es ist aber tatsächlich eher ein melodramatischer Ansatz. Aber ich glaube, das ist dann auch eher, weißt du, da kann man sich über Begrifflichkeiten ja streiten. Ich finde das gar nicht so wichtig, ob man das jetzt Tragödie oder Melodram nennt. Es ist auf jeden Fall eins, was es tatsächlich schafft, von, wirklich sozusagen in die innere Welt einer Figur mitzunehmen. Also da gibt es natürlich inzwischen mehr und mehr Spiele, gerade so im Indie-Bereich, die solche Themen auch darstellen, visualisieren zum Teil sogar, indem sie manche Dinge sozusagen als Gameplay-Element zeigen. In-Between fällt mir da gerade ein. Ne? Oder überhaupt so psychologische Aspekte auch adressieren und versuchen, das sozusagen mit den Spielern zu teilen.
Das ist ja auch Night in the Woods zum Beispiel hat auch so ein Thema angesprochen, was so die meisten eigentlich gar nicht mal beachten. Also eine Mischung aus Depression und Stillstand schon fast, könnte man sagen. So diesen Rückfall in den Stillstand. Also es geht darum, dass eine Studentin aus dem College geworfen wird und ihren Heimatdorf zurückkommt, da halt sich so gut wie gar nichts verändert hat. So, und das halt so, diese geerdete Erzählung fand ich damals so faszinierend. Weil vor allem auch so dieses Writing, es hatte das Besondere, das halt auch mal wirklich realistisch war. Also, wenn man jetzt irgendwie einen NPC im Spiel anspricht, dann ist ja meistens, man drückt wo drauf und dann erzählen die einem gleichen Text. Dort ist wirklich so, nein, man begrüßt sich erst, dann wird ein paar Dialogzeilen austauscht und dann so dieses Awkward, der verabschiedet, so, ja, ich gehe da mal. Ja, das solltest du mal tun.
Ja, also genau, das finde ich, das gibt's immer mehr, also in Spiele, die solche Stimmungen aufnehmen. Ich musste jetzt gerade tatsächlich denken an der Titel nicht ein. Nur das. Ja, ich komme da gleich wieder drauf. Aber so ganz grundsätzlich sowas wie Limbo oder sowas, ne? In diesen vielen Indie-Perlen findet man solche Themen wieder, im Traum zum Beispiel zu sein oder im Koma, The Whispered World zum Beispiel, ne? Wo wir erst am Ende erfahren, dass er eigentlich im Koma liegt und so. Diese Geschichte, wie er sich an seine Mutter erinnert und die Kerzen anzündet und solche Geschichten.
Welches Spiel? Limbo?
The Whispered World war ich gerade.
Ach so.
Aber Limbo hat ja auch so diese düstere Innensicht.
Mal zum Thema Tragödie wollte ich noch sagen, weil ich habe dazu ein sehr interessantes Video gefunden. Und zwar, es geht um das Thema Final Fantasy 15. Und es vergleicht das mit der Pate 2. Und das hat erklärt es mit dem Konzept der Sublime Tragedy. Und zwar, dass quasi am Anfang schon so diese eine Angst aufgestellt wird. Also jetzt in Final Fantasy 15 ist eben, dass der Kronprinz Noctis Angst davor hat, das Erbe seiner Familie anzutreten, weil er sich dem nicht gewachsen fühlt und halt das so eine große Last ist. Und in der Pate 2 ist eben, dass mir fällt der Name vom Protagonisten nicht ein. Vito war das? Oder Danny? Auf jeden Fall vom Protagonisten, dass er Angst hat, in diese Mafia-Welt unterzutauchen und darin einzugehen. Und dass quasi das mit der Sublime Tragedy gemeint ist, dass am Ende hin genau das eintritt, wovor sie am meisten Angst haben. Also dass eben bei Final Fantasy Noctis muss sich dieser annehmen und muss dieses Vermächtnis annehmen und bei der Pate, er wird halt eben Teil dieser Mafia-Welt eben und das quasi alles dahingehend hingearbeitet, dass sie eben diese Angst eintritt und das werden wollten, was sie am meisten zu verhindern versucht haben.
Es ist im Prinzip auch, auch eine Form der Heldenreise, ne? Wo es um die Weigerung des Helden geht, die ja in der Regel am Anfang steht.
Vor allem ist ja meistens nicht das Ende der Geschichte, also bei den beiden ist ja nicht das Ende der Geschichte, wie bei der Heldenreise, sondern es kommt ja noch zum Payoff, beziehungsweise die Geschichte wird weitererzählt. Wie auch in der Heldenreise.
Also im Prinzip ist es, sagen wir mal, von der Struktur her ist es gleich, aber die, sagen wir mal, die ethisch-moralische Komponente dahinter ist eine andere. Mhm. Ich fand Corleone, diese ganze Mafia-Welt, also ich finde den Paten immer super toll erzählt, ohne Frage. Gebt zu, war ein großer Schauspieler, Fan der Schauspieler, ne? Marlon Brando und so weiter. Natürlich, aber ist es irgendwie schwierig, sozusagen diese Nachvollziehbarkeit, also dass man sich identifiziert mit Charakteren, die eigentlich etwas Schlimmes tun. Ne? Das muss man ja so deutlich sagen. Ja. Das heißt, man hat so ein bisschen diesen moralischen Konflikt. In einer klassischen Tragödie wäre sowas niemals sozusagen heldenwürdig. Das hat sich sehr deutlich geändert. Gerade so mit Tarantino und im Prinzip eigentlich sogar schon mit Shakespeare, wenn wir ehrlich sind, mit Richard III., der ja am Anfang erzählt, dass er, damit er König werden kann, zwei oder drei, die in der Erbfolge vor ihm sind, in die Ecke bringen will, damit er selber König wird, das macht ihn nicht gerade sympathisch. Aber dadurch, dass er das am Anfang schon mal erstmal erzählt, dass er das machen will, denken wir, okay, es war ein Arschloch, aber ich bin mal gespannt, ob er das schafft. Dasselbe Prinzip.
Es ist der Blickwinkel, der es eigentlich ausmacht, weil in den meisten Spielen kommt man ja ohne irgendeine Art von physischer Gewalt ja eigentlich nicht mehr weiter, sei es in einem Rollenspiel, den Troll irgendwie zu erledigen oder in den meisten Spielen, wie jetzt Uncharted, irgendwie einfach den Angreifer auszuschalten. In gewisser Weise macht man ja immer moralisch schlechte Sachen eigentlich und ethnisch schlechte Sachen.
Nee, das eben ja nicht, weil also häufig wird ja immer verargumentiert, selbst wenn es eine ganz banale Erklärung ist, die anderen greifen dich ja an und dann musst du dich verteidigen. Ja, also die Monster, die kommen ja immer zuerst. Und es gibt ja Situationen, wo du im Spiel etwas machen kannst, die kann mich erinnern, bei WoW damals die Erweiterung mit den Todesrittern, wo du am Anfang wirklich Unschuldige töten musst und wo ich dachte, okay, das ist aber nicht mehr wirklich WoW. Wo es dir am Anfang echt so geht, denkst du, okay, du hast zwar kein Problem damit, irgendwie ne, hunderte von irgendwelchen verseuchten Fledermäusen umzubringen, aber jetzt hier so auf Frauen schießen, ist jetzt irgendwie nicht so cool. Ne? Weil die Erklärung eine andere ist. Also es ist immer so, wenn es ein moralisches Dilemma ist, dann kann man das natürlich unheimlich gut nutzen. Kam ich jetzt drauf? Genau, der Unterschied, also Shakespeare, Richard III., ich erzähle dem Publikum, was ich vorhabe. Es geht, das ist das, was ich mit Identifikation meine. Ich schaue in den Kopf des Protagonisten, das heißt, ich bin mit ihm im Geheimnis und damit mache ich mich zum Komplizen und damit identifiziere ich mich, ob ich will oder nicht. Selbst wenn ich ihn nicht mag, aber ich identifiziere mich trotzdem. Und das Prinzip, das ist also eher ein moderneres Prinzip. Das wurde in der klassischen Tragödie eigentlich so gar nicht benutzt. Wir kennen das aber, House of Cards hat genau dasselbe gemacht. Ja, er hat im Prinzip sogar die vierte Wand gebrochen, indem er sich in die Kamera dreht und zum Zuschauer spricht und sagt, so Leute, und jetzt mache ich das, und jetzt mache ich das, und jetzt mache ich das. Mal sehen, ob das klappt.
Beim Thema Identifikation finde ich, es ist viel leichter, eine Identifikation aufzubauen mit negativen Emotionen oder Empfindungen, würde ich sagen. Also im Sinn von, wenn man denselben Schmerz hat oder irgendwie eine sehr ähnliche Erfahrung hat, wie jetzt die Eltern haben sich geschieden oder man wurde verlassen, schafft man es leichter, eine Identifikation aufzubauen, wenn man irgendwas Gutes hat, im Sinne von, man hat in der Schule eine gute Note bekommen oder man hat eine Gehaltserhöhung im Job bekommen.
Ich glaube, dass das eine Falle ist, in die man häufig reintippt. Man sagt, okay, ich nehme ein Thema, das interessiert mich, meine Freunde interessiert das Thema auch und dann muss es ja viele interessieren. Und dann erzähle ich mal sozusagen, wie es mir ergangen ist, weil es gibt Leute, denen es auch so gegangen und dann ist das ein spannendes Thema. Und häufig verkennt man dabei, dass es gar nicht darum geht, zu erzählen, dass, Problem, was man selber hat, das haben auch andere. Oder ne, damit interessiert sie automatisch. Sondern erzählen will ich ja unter Umständen eine Geschichte zwar, in der ich mich wiedererkenne in irgendeiner Form, aber doch nicht unbedingt mit genau demselben Problem, wo ich mich jeden Tag selber mit rumschlage, sondern ich gucke mir doch einen Film nicht deswegen an, um mir dasselbe, ne, dann gucke ich mir vielleicht ein Doku an. Aber eigentlich kein Erzählformat, sondern da geht es ja eher darum, etwas zu finden. Dramaturgisch nennt man das Pars pro Toto, also ein Teil steht für das Ganze. Okay. Eine Geschichte erzählt nicht unbedingt immer die Geschichte einer Person, einer Figur, sondern eigentlich einer Gesellschaft oder einer ganzen Weltanschauung. Zum Beispiel Goethes Faust, kennt glaube ich jeder. Gretchen ist irgendwie 14, wird ungewollt schwanger und ihr Leben ist im Prinzip vorbei, ne? Weil es in dieser Zeit, in der ihr das passiert, einfach gesellschaftlich No-Go war.
Ich bin ehrlich, ja. Die Version der Geschichte kannte ich noch nicht.
Wieso?
Ich weiß, dass die Grimm-Märchen in dem Originalen sehr viel erwachsener und brutaler waren, aber ich dachte bisher halt nicht wirklich, also ich kannte halt die Version noch nicht, dass sie schwanger war.
Also Gretchen wird ja schwanger von Faust sozusagen und da gibt es einen Zeitsprung. Ne? Und wir finden sie dann im Gefängnis wieder, weil sie ihr Kind ja ertränkt.
Ich dachte jetzt Hänsel und Gretchen war das, ich habe es verwechselt.
Nicht Hänsel und Gretel, Gretchens Faust.
Achso, das ist mein Fehler.
Von Goethe. So als Beispiel, ne? Also wenn das in der heutigen Welt passiert, dass eine junge Frau mit 14 ungewollt schwanger wird, dann ist das auch nicht gut, dann ist das auch schwierig. Aber man wird nicht aus der Gesellschaft verstoßen. Und insofern sind diese Geschichten, die wir erzählen, immer ein Spiegelbild von einer Gesellschaft und damit haben sie einen bestimmten moralischen, ethischen Wert, entweder utopisch, dystopisch, wie auch immer reflektierend. Und natürlich erzählen insofern immer auch ein Stück weit was Belehrendes, zumindest Aristoteles war davon überzeugt. Aber nicht im Sinne wie ein Märchen, die Moral der Geschichte ist, sondern es wird uns etwas vorgeführt, was wir entweder besser machen wollen, als die Figur es gemacht hat, ja? Oder wo wir sagen, das hätten wir niemals so lösen können, dafür habe ich doch gar nicht den Mut. Das ist so dieser Katharsis-Effekt, den man in der klassischen Tragödie hervorrufen wollte. Ne? Das einfache Volk soll zu den hohen Herren aufschauen, weil die machen das immer alles besser, deswegen waren die Geschichten immer von Königen, die sich um ihr Volk gekümmert haben und natürlich immer Entscheidungen getroffen haben, die so ein einfacher Mensch nicht treffen kann. Da steckt natürlich eine moralische Botschaft dahinter, das ist ja ganz klar. Aber die Art dieser Geschichten hat sich heute so sehr verändert. Dieses Eintauchen auch in psychologische Konzepte von Menschen, wie man die nach außen darstellt. Wie die Geschichte mit Whoopi Goldberg und Telefon, ne? Das ist ja eigentlich, da geht es um eine psychologische Komponente. Wie erzähle ich eben solche Traumata? Und wie erzähle ich sie so, dass sie für die Menschen, die vielleicht selber davon sogar noch betroffen sind, das dann auch gut ertragen können?
Das ist ja dann auch immer so diese Gratwanderung zwischen, was lässt man im Dunkeln und was erklärt man? Weil wenn man etwas zu sehr analysiert, zu sehr erklärt, dann entmystifiziert man es vielleicht schon fast, aber auf jeden Fall kann man die Emotionen daraus nehmen. Also wenn es ja zum Beispiel bei Whoopi Goldberg gewesen wäre, dass dann irgendwie ein Erzähler gekommen wäre und in dem Moment gesagt hätte, sie leidet an dem und dem, dann hättest du diesen, hättest den emotionalen Impact daraus genommen.
Genau, also dass deine Leser, Hörer und Zuschauer niemals so doof verkaufen. Und das ist das, was wirklich die Kunst des Erzählens auch ausmacht. Das ist eben keine Wissenschaft. Kannst du Dramaturgie so gut verstanden haben, wie du willst, aber es geht darum, dass eine Geschichte, die erzählt werden soll oder erzählt werden will, was manche Autoren ja auch sagen, diese Geschichte will erzählt werden, dass sie tatsächlich für andere Menschen auch etwas enthält, womit sie was anfangen können. Nicht im Sinne von belehrend, sondern was in irgendeiner Form etwas bringt. Und das kann relativ naive, profane Unterhaltung sein, natürlich, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man sozusagen versuchen will, ja auch das, was du eben geschrieben hast, so eine Figur mitzunehmen und ihr Trauma miterleben zu lassen, dann ist das wirklich hohe Erzählkunst. Und das erst recht bei einem interaktiven Erzählformat. Wobei wir die Potenziale in dem Bereich noch gar nicht ausgeschöpft haben. Gerade das interaktive Erzählen birgt ja, das ist schwierig, ne? Aber es birgt natürlich auch unheimliche Potenziale für das, hattest du auch eben angesprochen, fand ich sehr gut, wie du es gesagt hast, dieses, dass man ein emergentes Gefühl entwickelt zu etwas, was man vielleicht nur alleine so empfindet, was vielleicht so in dieser Form kein anderer empfunden hat. Also dass es plötzlich zu seiner eigenen Geschichte wird.
Das ist ja auch die Sache, man kann ja auch Emotionen für etwas herstellen, was man niemals gesehen hat. Im Sinne von, ich glaube, The Last Guardian hat das gut geschafft. Man schafft es da, Emotionen für ein undefinierbares Wesen zu empfinden, was man in der Sinne auch nie hatte. Und das ist halt auch das Tolle an so einem Interaktiven, weil wären es nur Cutscenes gewesen, wäre es, glaube ich, schwerer gewesen, aber man begibt sich ja selber auf diese Flucht eigentlich aus diesem Komplex mit dem Tier und man muss sich dem erst nähern, anfreunden, fast schon befrieden.
Genau. Und ich finde, man sollte wirklich als Autor im Interactive-Bereich sich viel mehr darauf verlassen sozusagen, oder viel weniger Angst davor haben, diesen linearen Erzählweg über Cutscenes zu verlassen. Ja, wenn ich ein Cutscene habe, dann heißt es immer, da erzählt mir jetzt jemand anderes eine Geschichte.
Eine subjektive Frage. Bevorzugst du selber eine Cutscene oder einen Dialog, wenn es um die Geschichtenerzählung geht? Also für dich persönlich?
Also Cutscenes sind innerhalb einer Spielszene, in der es um die Entscheidung von Spielern geht, schlecht. Weil das immer bedeutet, dass die Kontrolle über die Geschichte gerade in dem Moment dem Co-Autor der Geschichte, also der Spieler, entzogen wird. Und damit haben wir das Gefühl, das wird uns sozusagen vorgesetzt. Ne? Das wird uns aus der Hand genommen. Man kommt ohne Cutscenes nicht aus. Du hattest auch eben Uncharted mal genannt. Uncharted macht es streckenweise extrem geschickt. Manchmal auch ein bisschen plumper, aber extrem geschickt, dass du. Es ist alles komplett geskriptet, aber manchmal sind diese Cutscenes nur Sekundenbruchteile lang oder eine Sekunde lang, sodass du das nicht merkst. Und da wird nicht die Kontrolle aus der wird's schon, aber du merkst es halt nicht, weil die so kurz sind. Und dadurch bekommen sie einen ganz linearen Erzählfluss hin, gepaart mit hervorragendem Leveldesign, dass du wirklich, keine Ahnung, Jagden mit dem Auto quer einmal durch eine Stadt oder Verfolgungsjagd auf dem Zug und so das Gefühl hast wirklich, du könntest, also manchmal hast du das Gefühl in diesem Spiel, in diesen Spielen, dass du in der Open World bist und dass die Geschichte gerade wirklich selbst widerfährt, weil sie es wirklich zum größten Teil sehr geschickt machen. Bei den langen Cutscenes merkt man dann schon, die es ja auch gibt, die sind dann filmisch und das ist dann so, das kann am Ende eines Levels mal ganz schön sein, jetzt habe ich gerade eine schwere Herausforderung bewältigt und jetzt lasse ich mich mal so ein bisschen beplätschern.
Ja, der typische Belohnungsgedanke einfach.
Ja, und da finde ich das dann auch in Ordnung, solange das sozusagen nicht spielrelevant ist. Also solange da keine Entscheidungen getroffen werden, die ich eigentlich bei mir als Spielerin sehen würde. Dann finde ich das auch in Ordnung. Ob Dialog oder Cutscene, ich meine, Dialoge können auch in Cutscene vorkommen, was ja häufig tatsächlich auch der Fall ist. Gerade Dialoge werden sehr gerne in Cutscenes umgesetzt, weil Dialoge, wo man selber aussuchen kann, was man fragt und was man antwortet, sind erstens mal mehr Aufwand, denn ich muss ja mehrere Optionen vorhalten. Und zweitens kommt dann eventuell auch nicht das richtige Ergebnis dabei raus, um die Geschichte weiterzuerzählen. Und das ist genau der Grund, warum Dialoge häufig eben als Cutscenes verbaut werden. Wenn wir bei interaktiven Dialogen sind, gibt es natürlich auch häufig, dann geht es eher darum, ich frage jetzt sozusagen die Frage, die ich zuerst stellen will, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte und da ist es egal, in welcher Reihenfolge und dann irgendwann habe ich die Informationen, die ich will. Das ist aber kein Dialog, das ist eine Informationsvermittlung. Wo muss ich hin? Muss ich da auf irgendwas aufpassen? Na. Und hast du mir sonst noch was zu sagen? Nein, schönen Tag noch. Das kann man auch erzählen ohne einen Dialog. Dafür brauche ich keinen Dialog.
Ich würde mal sagen, gehen wir zum nächsten Geschichte über, weil wir nähern uns schon der 2-Stunden-Marke. Und zwar die letzte Geschichte der 7. ist die Wiedergeburt. Und da ist ja eigentlich die Wiedergeburt, was die meisten denken, einfach so, dass, wie zum Beispiel bei World of Warcraft, man stirbt, fährt und schafft es irgendwie wieder lebendig zu werden. Aber ich finde, so dieses Konzept bietet halt viel mehr. Einfach, es kann ja auch auf einer emotionalen, sozialen oder psychischen Ebene stattfinden, dass man sich irgendwie wieder wo reinarbeiten muss oder, keine Ahnung, wenn man es pathetisch ausdrücken will, so seine Sünden, für seine Sünden büßen muss. Eben und ich habe da jetzt, würde ich sagen, die Rockstar Games sind in gewisser Weise immer die Geschichte einer Wiedergeburt. Also GTA 5 und Red Dead Redemption 2 größtenteils. Weil man spielt ja eigentlich immer irgendwelche Gangster oder Kriminelle, die irgendwas Schlimmes gemacht haben und sich jetzt wieder zurückarbeiten müssen, ihren Ruf arbeiten müssen oder ihre Unschuld oder für die ihre Gerechtigkeit wieder arbeiten müssen, um wieder auf den Stand Null zu bekommen. Und wie findest du's?
Rufe mich da an. Also das eine ist das Konzept sozusagen des tatsächlichen Sterbens im Spiel. Mhm. Das ist aber noch was anderes. Das würde ich jetzt mal sozusagen erstmal nochmal auf den Parkplatz stellen. Aber so dieser Katharsis, diese Läuterungsgeschichte, ne? Das ist ja etwas, ich sage schon wieder, Aristoteles tatsächlich hat er es ja auch beschrieben als Katharsis-Effekt, der nichts anderes tun soll, als sozusagen durch Erkenntnis geläutert werden. Und Geschichten sind ein Mittel, um Menschen zu läutern. Ne?
Und da kommen wir wieder zurück dahin, dass der Konflikt eben bessere Geschichten erzählt. Das ist eben meistens so das Endgame davon eben.
Also genau, also wenn wir einen Konflikt, also Konflikte sind, also Geschichten sind, oder meistens sind Geschichten dann besonders stark oder wenigstens spannend, vielleicht nicht stark, aber spannend, wenn der Konflikt besonders groß ist. Mhm. Und ein Konflikt ist dann besonders groß, wenn ich vielleicht sogar mehrere Entscheidungen habe, aber egal welche Entscheidung ich treffe, ich werde immer irgendeinen Verlust erleiden. Und daraus geht eine gewisse Erkenntnis hervor. Wenn ich also jetzt mich entscheiden muss, entweder den einen oder den anderen Gefährten zu verlieren und ich keine Möglichkeit habe, beide zu retten, dann ist immer ein Verlust damit verbunden, aber auch immer ein Verständnis. Nämlich das Verständnis, ja gut, die letzte Möglichkeit, wenn du dich nicht entschieden hättest, wäre vielleicht, dass du beide Gefährten verloren hättest oder sowas.
Es ist ja auch immer dieser eine Schritt, weil, wie du ja meintest, so in Filmen, da zögert man ja davor noch irgendwie den Protagonisten sterben zu lassen oder eine Figur. Und eben dieses Konzept, also die Wiedergeburt und die Katharsis, wenn man auch so will, zeigt ja, es wurde dieser bestimmte Schritt gegangen eben und jetzt gibt es halt eben die Konsequenzen dafür, dass man es eben nicht geschafft hat oder vielleicht doch geschafft hat und es anders ausgegangen ist, als man dachte.
Ja, also dramaturgisch gesehen ist es auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Konzept. Denn wenn man sozusagen jetzt eine Figur hat, die schon eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich hat, geprägt vielleicht von Feigheit, moralisch schlechten Entscheidungen, Verrat oder was auch immer, dann kommt es halt darauf an, will man sozusagen eine Figur erzielen, die sich sozusagen daraus kämpft, dann muss sie bestimmte Eigenschaften haben, die eigentlich mit den vorherigen Eigenschaften nicht viel zu tun haben. Also wo kommen die her? Wo kommt der Anflug her? Ne? Wird es von außen getriggert oder so? Ich sitze im Gefängnis und will aber ein besserer Mensch werden. Oder dann bearbeitet man das vielleicht auf. Und dann kann man aber vielleicht auf diesem Weg auch wieder ein gewisses Verständnis für das Getane schaffen. Oder verändern sich die Möglichkeiten, ne? Also dass du plötzlich in eine Situation gerätst, dass dir jemand hilft, dabei dich zu verändern. Das sind so diese psychologischen Konzepte natürlich. Ne? Aber das sind nicht unbedingt die wir von Anfang an so als Helden begreifen, sondern da geht es eher um was anderes. Da geht es eher darum, vielleicht auch dieser psychologische Aspekt, dass wir alle Fehler haben, zu adressieren und dass man damit auch in irgendeiner Form lernen muss, umzugehen. Ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft, gerade bei diesen Heldenreisengeschichten, dass ein Samwise Gamgee eigentlich der viel größere Held ist, weil seine Entwicklung die mit Abstand größte ist. Vom ich bin eigentlich nur ein friedlicher Gärtner und möchte gerne meine Polly heiraten, zum ich rette die Welt, ist die größte Entwicklung, die da vollzogen wird. Kein anderer in dieser Geschichte macht eine so große Entwicklung. Du musst so, über so viele Hürden, so viele Schwellenhüter überwinden, so viel Mut beweisen.
Na, da könnte man auch denken, Gandalf, der ist ja auch wiedergeboren quasi. Also er hat ja auch eine sehr große Entwicklung mitgemacht, die jetzt mehr so... Er hat eine neue Charakterklasse bekommen, wenn es im Rollenspiel schon geht.
Genau. Ja, stimmt. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Klar, auch da geht es darum, dieses Überwinden und auch tatsächlich wiedergeboren werden, macht ihn zu einem noch größeren Helden eigentlich. Aber schon fast zu weit weg, der ist ja schon fast sphärisch am Schluss, ne? Der ist ja schon fast übermenschlich mächtig oder übermenschlich. Wenn man sich aber die Psyche von Menschen anschaut, also in Bezug auf das Geschichtenerzählen, wir wollen natürlich Helden haben, in denen wir uns wiedererkennen können, aber nicht, weil sie so übermenschlich sind, sondern weil sie eigentlich so sind wie du und ich und sich überwinden können, um etwas Größeres zu werden. Weil dann kann sich ja jeder wiederfinden. Und ja, dann zurück zum Wiedergeborenen.
Also zum Thema Wiedergeburt. Ich habe da ein Spiel extra rausgesucht, was dieses Spiel sowohl ins Game Design als auch ins Storytelling einebnet. Und ich würde sagen, das ist bisher das Näherste, was an dynamischen Storytelling rankommt, was ich bisher gesehen habe. Und zwar ist es Paia von Supergiant Games. Hast du das mal gespielt?
Ich habe dich offen gestanden jetzt nur so ein bisschen schlecht verstanden, ein bisschen vernuschelt. Dynamisches Storytelling habe ich gehört und dann hast du das gespielt.
Ja, also das Spiel Paia von Supergiant Games. Das Spiel. Ach so.
Nein, das kann ich nicht.
Also man muss dazu erklären, das Spiel ist, es spielt in so einer Art Exil in einer Unterwelt, wo eben Kriminelle hingeschickt werden. Und dann gibt es eben zwei Parts. Das erstmal meistens Dialoge und der andere ist ein Sportmix, so eine Mischung aus Football und Fußball, gemischt mit Rollenspielaspekten. Und das ist jetzt die Sache, was ich meine mit Wiedergeburt und dynamischem Storytelling. Denn es ist immer so, nach einer bestimmten Anzahl an Spielen kann man ins Finale einziehen, das hört sich so komisch an, und kann man einen der Charaktere aussuchen, der wieder in die normale Welt zurückgeht, also aus diesem Exil kommt und symbolisch wiedergeboren wird. Und die Story passt sich dementsprechend dann an. Also wenn jetzt ein Charakter fehlt, ist nicht einfach, okay, er ist weg, sondern man merkt das Fehlen, die Stories entwickeln sich auf eine andere Art weiter. Und es zum Beispiel war es so, dass einer der weiblichen Charaktere, hatte ich oft gespielt, und dann ist so, dass einer aus dem gegnerischen Team sie mochte und immer versucht hat zu flirten. Und als ich sie quasi aus dem Exil geschickt habe, hat man gemerkt, als sie nicht mehr da war, dass sich bei diesem Charakter was geändert hat, weil es so im Sinne von seine einzige Hoffnung war, mal Liebe zu finden. Und dass ich dementsprechend dann irgendwie trauriger wurde und dann irgendwie auch weniger ehrgeizig wurde. Oder in einem Spiel muss man irgendwie, hatte man in einem sein eigenes Team die Schwester und im gegnerischen Team die andere Schwester. Und die eine aus dem eigenen Team hat so gefragt, so, hey, ich muss was bei ihr wieder gut machen, weil sie ist wegen mir hier, bitte verliere, so damit sie aus dem Exil kommen kann. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, entwickelt sich die Geschichte dann anders. Und das eben, man merkt so, jede Dialogoption verändert was Kleines oder jede Handlung. So wie zum Beispiel, man hat eine eigene Trainerin, das ist so eine Art Geist in einer Glaskugel. Und sie meinte in dem Nebensatz, hey, komm nach dem nächsten Spiel mal zu mir. Und das habe ich vergessen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie mit einem nicht mehr sprechen wollte und ich deswegen kein Training mehr machen wollte, was eben dann auch so die Geschichte weiterhin beeinflusst hat. Also man eben auch merkt so, immer wenn ein Charakter wiedergeboren wird, passt sich das Umfeld diesem an. Also auf narrativer Ebene.
Ja, cool. Wobei das jetzt nicht unbedingt sozusagen das alleine mit dem Thema Wiedergeburt zusammenhängt. Also dieses Prinzip des dynamischen Storytellings.
Nee, es war halt einfach nur, dass hier zusammengepasst hat.
Ja.
Also in dem Sinne dynamisch, es ist halt sehr viele Stränge wurden einfach geschrieben, aber ob es jetzt in dem Sinne nativ dynamisch ist, kann man jetzt auch nicht sagen.
Ja, da passiert schon eine ganze Menge im Bereich dynamisches Storytelling, aber das so komplett dynamisch, da sind wir noch ein ganzes Stück weit von weg, denke ich.
Ich wollte noch so ein Beispiel nennen von einem Spiel, wo ich finde, das fasst wieder diese Thematik auf von der Katharsis, und zwar Yakuza Zero, weil das hat auch so ein ganz besonderes Storytelling. Also es geht erstmal um zwei ehemalige Yakuza, wer man will, beziehungsweise aktive, die halt Scheiße gebaut haben und deswegen rausgeschmissen wurden, wenn man es simpel ausdrücken will. Und sie müssen sich jetzt wieder in diese Welt hineinarbeiten, also sie müssen sich ihren Posten wieder verdienen. Also wieder in die Yakuza-Welt reingeboren werden. Das aber erstmal so zum Thema Wiedergeburt. Was aber das Storytelling besonders macht, es hat so eins, ich nenne es mal binäre Narrative. Denn binär heißt ja entweder oder. Und es gibt zwei Charaktere und das ist das Tolle, sie treffen niemals aufeinander, aber sie arbeiten im Grunde auf dieselbe Geschichte hin. Irgendwann laufen diese Erzählstränge zusammen, aber diese Charaktere treffen niemals aufeinander und sie wissen nicht mal von der Existenz des anderen. Wo ich mir denke, das wurde so toll erzählt, einfach habe ich in einem anderen Spiel bisher nie gesehen. Weil irgendwann gibt es immer diesen Punkt, okay, A trifft auf B und dann laufen sie zusammen rum.
So, hast du und das funktioniert, ja?
Wie bitte?
Also ich sage, das funktioniert. Ich habe von dem Spiel gehört, aber nicht gespielt, muss ich
gestehen. Ja, das funktioniert super, weil am Anfang erzählt es zwei vollkommen andere Geschichten und man merkt so graduell, okay, hier sind Elemente von dem einen im anderen, dann wird es immer mehr und dann merkt man, okay, das ist, irgendwann wird das eine Geschichte und die packt ein. Und das kann man auch bei den Yakuza-Spielen eigentlich wirklich so toll anmerken. Die schaffen es in der Hauptstory, so eine ernste Geschichte zu erzählen, aber in den Side-Stories, das sind halt einfach die witzigsten überhaupt. Einfach, wo ich einfach gerne jede einzelne der Quests spiele, weil ich weiß, da kommt irgendeine witzige Geschichte raus und die diesen Spagat so gut schaffen, einfach zwischen spannender Tragödie fast schon und irgendwie dem witzigsten, wo man in einem Maskottchenanzug irgendwie Interviews geben muss.
Es ist so ein bisschen wie Tarantino, ne? Der ja auch im Grunde genommen Genregrenzen komplett über Bord geworfen hat und eigentlich auch so erzählt. Nicht in allen, aber zum Beispiel in Pulp Fiction erzählt er ja unterschiedliche Episoden von Menschen, die alle nichts miteinander zu tun haben, die vielleicht eine gewisse Verbindung haben auf einer Metaebene, aber de facto eigentlich keine. Aber es geht immer um irgendwelche moralischen Grundkonzepte und es geht auch um moralische Verfehlungen, mal bewusst, mal unbewusst durch die Figuren. Ne? Das sind Gangster, die Mord planen oder was auch immer. Und dann ist da plötzlich die Geschichte von dem Boxer, der dann an den Chef der beiden Gangster gerät und ihn dann rettet. Und letzten Endes, ne, wird das Ganze miteinander verknüpft, ohne dass sich die Figuren in den einzelnen Episoden jemals wirklich treffen müssen, aber trotzdem gibt es so eine Meta-Verbindung.
So
das Ganze mit dieser umgekehrten Erzählweise im Sinne von, wir sind jetzt nicht bei den Opfern, was so normalerweise eigentlich der Fall ist, wir erzählen immer die Geschichte der Opfer, sondern wir sind bei den Tätern und die planen jetzt, die stehen jetzt gerade vor der Tür und sagen, nein, es ist noch zu früh, wir können noch nicht reingehen, gehen eine Minute zur Seite und dann sagen so, ja, jetzt ist genau die Zeit, jetzt können wir reingehen, also sagen im Prinzip, ja, ne, vor 8 Uhr morgens klopft man noch nicht an die Tür. Also scheinbar respektvoll. Und im nächsten Moment ballern sie die Leute in dem Raum alle nieder.
Das ist ja auch das, wie du es angesprochen hast, also bei Pulp Fiction und Yakuza, wegen der Perspektive. Eigentlich macht man ja, also man ist ein Schwerkrimineller in dem Sinne bei beiden, aber trotzdem fühlt der Zuschauer einfach mit und empfindet es in gewisser Weise sogar richtig bei manchen Sachen. Oder nicht
also ich glaube, dass es bei Tarantino gerade eben nicht unbedingt so ist, dass es ums Mitfühlen geht. Also vielleicht bei Kill Bill, ja, aber ganz sicher nicht unbedingt bei Pulp Fiction ein Stück weit. Also man findet die Charaktere eher cool, aber mitfühlen tut man eigentlich nicht, weil die haben ja eigentlich haben die keine echten Konflikte. Das sind Auftragskiller. Und üblicherweise, ne, stehen wir auf der Seite der Opfer, seitens der Kamera, und er dreht das auch visuell komplett um und zeigt uns immer so in Großansicht und so zeigt er uns sozusagen die Täter und lässt sie dadurch cool erscheinen. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass Leute anfangen zu lachen, wenn sie diese Szenen sehen. Weil es irgendwie so gegen das verstößt, was wir eigentlich kennen, was wir auch eigentlich für richtig halten. Und dass wir es auch noch irgendwie so ein bisschen komisch finden, dass wir das auch noch cool finden. Aber das Ganze ist ja auch sozusagen völlig überzogen. Ich meine, Tarantino benutzt ja sozusagen das Thema Gewaltverherrlichung, um es zu kritisieren, aber auf einer sehr hohen Metaebene. Ne? Mhm. Er benutzt es quasi als Kunstform, um damit was anderes auszudrücken. Und das hat so vorher eigentlich nicht wirklich gegeben. Also in der klassischen Literatur, Theater, Dramaturgie und so gab es sowas eigentlich so gut wie nicht. Und das, ja, da entstehen ganz, ganz neue Formate, tatsächlich die Erzählstrukturen nochmal neu denken lassen. Ne? Also die ganzen klassischen Erzählstrukturen auch aufbrechen, finde ich, und sie nicht neu denken lassen.
Aber zum Thema Wiedergeburt. Also, wir haben ja den einen Punkt der Katharsis besprochen, aber jetzt zum Thema Tod. Welcher Videospieltod hat dich eigentlich am meisten mitgenommen?
Puh. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich echt geschockt war, als ich zum ersten Mal The Last of Us 1 gespielt habe. Das war auch wirklich, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das jetzt spoilere, ich meine, es passiert schon in den ersten 10 Minuten.
Das ist 7 Jahre alt, das Spiel kannst du durchmachen.
Okay. Da ist ja am Anfang diese Szene, wo ich seine Tochter spiele. Wirklich auch clever gemacht. Ich bin bei ihr, ich bei ihm. Ich spiele seine Tochter.
Vor allem, man bekommt jetzt eigentlich dieses Ereignis, also das, was ausgebrochen ist, aus ihrer Sicht erzählt, die ja genauso ahnungslos ist wie der Spieler. Also beide erfahren in dem Moment eigentlich erst, was los ist.
Ganz genau. Das ist nämlich dieses, ne, Prinzip der Mitwirkung. Ich erfahre es durch ihre Augen, dass da gerade, ne, die Welt da draußen zusammenbricht. Der Vater ist nicht da. Ich habe noch so dieses Problem, ein kleines Mädchen allein zu Hause. Und sie haben sich so viel Mühe gegeben am Anfang. Ne? Steht sie aus dem Bett auf, dann schwankt sie noch so ein bisschen verschlafen, weil sie da irgendwie was hört. Und hat sie eine ganz andere Idle-Animation als nachher, ne? Wo sie so ein bisschen sich die Augen reibt und so, ah, okay, ich spiele jetzt ein junges Mädchen, ne? Vater hat gerade Geburtstag und alles solche Geschichten. Und dann erlebt man das, was da passiert, aus ihrer Sicht. Und dann, ja, und dann stirbt sie. Das heißt, die Figur, die ich gerade gespielt habe, ja, die stirbt. Und das fand ich echt, wow, dachte ich, das fängt ja krass an. Ne? Da habe ich echt ein bisschen innegehalten, gedacht, was macht das Spiel da gerade mit mir?
Ich habe auch so ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Szene, weil das Last of Us war das erste Spiel, was ich auf der PS4 gespielt habe und ich wusste, was passiert. Also es war halt eine bekannte Szene und als die dann erschossen wurde in den Armen von Joel, war ich dann mehr so, okay, was ist gerade passiert? Hat mich damals wenig gekümmert, ich war zu dem Zeitpunkt 18. Dann habe ich es letztes Jahr nochmal gespielt, The Last of Us, und als diese Szene kam, ich konnte nicht mehr weiterspielen, weil ich einfach irgendwie in den Tränen nahe war und ich einfach nicht mehr konnte, wo ich mir dachte, ich kenne diese Szene doch schon, ich habe sie schon gespielt, warum nimmt sie mich jetzt so sehr mit? Deswegen beim zweiten Mal spielen hat sie mich dann wirklich getroffen.
Ja, und das, also rein dramaturgisch gesehen, hätten sie die Geschichte aus der Sicht des Vaters erzählt, dann wäre das auch schlimm, aber es wäre nochmal ganz, ganz anders gewesen, glaube ich. Ich glaube, das, was einen so irritiert hat, ist, dass man eine Spielfigur übernimmt und damit auch gerade bei einem jungen Mädchen, das auch so vielleicht schon so ein bisschen Beschützergefühle entwickelt, ne? Oh, da muss ich jetzt aufpassen auf diese Spielfigur. Und ich bin bei ihr und ich sehe die Geschichte aus ihrer Sicht und dann plötzlich passiert das. Das ist, und das, dass man nach 10 Minuten Erzählzeit so eine Emotion auslösen kann, das ist schon ziemlich beeindruckend. Also viele Spiele, ne, sterben auch, wie zum Beispiel in Heavy Rain, habe ich eben erzählt, ne, da stirbt der eine Sohn und so. Und das nimmt einen aber nicht mit, man weiß, ja, das ist, mein Gott, ja, so, ne? Es ist Teil der Geschichte, aber es ist nicht so, dass es einen besonders berührt. Und das, obwohl man schon über eine Stunde dieses Spiel gespielt hat, bevor man überhaupt in diese Situation kommt, weil man einfach diese Identifikation nicht hergestellt hat. Und da funktioniert das innerhalb von Minuten, dass man sich verantwortlich fühlt für diese Figur.
Das ist ja auch eine Sache. Hast du schon Last of Us Part 2 gespielt?
Ich bin dran, ich bin noch nicht sehr weit, weil wir hatten, das war jetzt mitten in der Prüfungs- und Vorlesungszeit oder Ende der Vorlesungszeit. Und ich muss mir die Zeit nehmen, weil ich will es dann im Stück durchspielen. Ich habe es aber angespielt schon, so bin ich 2 Stunden.
Ich werde nicht spoilern, aber einfach um diese erste Szene in den Vergleich zu setzen. Auf vom ersten letzten,
zwei Wochen schon gehört habe.
Nein, nein. Und zwar von das, was die erste Szene vom ersten Last of Us macht, ist ja, nachdem die Tochter erschossen wird, dann zeigen sie quasi die Reaktion von Joel. Also wie er da gefühlt irgendwie versucht, irgendwie sie noch irgendwie zum Bewegen zu bringen, zum Atmen irgendwie. Er will es im ersten Moment nicht realisieren. Und das hat mich irgendwie bei Last of Us Part 2 gestört. Es gab so viele Szenen, wenn man der Szene einfach 5 Sekunden zum Atmen gegeben hätte, hätte sie eine deutlich größere Wirkung gehabt. Aber dort ist mehr so, etwas passiert, Schnitt, nächste Szene. So, wo ich mir denke, es hat solche Pacing-Probleme im Mikrobereich, wo einfach wirklich so 5 Sekunden zum Atmen hätten einfach das Spiel so viel besser machen können. Mhm. Aber das war nur so ein Schwenk dazu. Was ich noch sagen würde, Videospieltod, der mich am meisten mitgenommen hat, ist aus einem JRPG aus der PS1-Zeit, und zwar Suikoden 2. Das Spiel ist fast 25 Jahre alt, ich kann spoilern. Und zwar ist es so, dass der Charakter namens Nanami erschossen wird, während sie den, also von einem Pfeil erschossen wird, während sie den Protagonisten beschützen will. Und das hat so einen Impact, weil es wird nicht irgendwann ins Klischee gegangen, okay, das ist jetzt die Love-Story oder irgendwie, das ist jetzt, wird es die Frau oder so, sondern das ist die große Adoptivschwester des Protagonisten und dann hat man so ein ganz anderes Gefüge da. Und es wird auch niemals dann gebrochen. Dieser Charakter kümmert sich einen immer, ist immer da, supportet einen. Und dann einfach, wo man realisiert, okay, wäre der Protagonist aufmerksamer gewesen, hätte sie noch leben können. Und das hat mich damals so sehr mitgenommen einfach. Weil man begleitet diesen Charakter von Anfang an einfach.
Mhm.
So, das ist halt so dieses, ich glaube, dieses Gefälle zwischen Geschwistern wurde weniger im Videospiel aufgefasst, als das zwischen jetzt einem Liebespaar oder einer Liebesaffäre. Wie findest du's?
Geschwister ist eine ganz spannende Geschichte. Tatsächlich hat Hegel mal darüber gesprochen, hat er nicht auch schon mal darüber gesprochen, und um wieder sozusagen auf das dramaturgische Prinzip zurückzukommen, er sagt also natürlich, Konflikte, schwere Konflikte sind dann besonders berührend und nehmen dich mit, wenn vorher glaubwürdig sozusagen rüberkam, dass da vorher eine unheimlich enge Beziehung entstanden hat. Und das ist bei Liebespaaren nicht so schnell zu erzählen, weil das kann, ne, musst du dir Zeit nehmen, um zu erzählen, ne, wie haben die sich kennengelernt oder was haben die vielleicht schon miteinander durchgemacht. Bei Geschwistern ist das relativ schnell nachvollziehbar. Es ist, recht, wenn du so, man braucht auch gewisse Klischees natürlich in Geschichten, damit du bestimmte Dinge nicht zu lange erzählen musst. Aber ein Klischee ist natürlich das, dass ein Geschwisterteil das andere beschützt.
Das war, wurde mal vor kurzem ganz gut zusammengefasst, wo jemand geschrieben hat, mein Verhältnis zu meiner Schwester ist so komisch, ich würde ihr sofort meine Niere geben, aber auf gar keinen Fall dürfte sie mein Akkukabel benutzen.
Die Geschichte dahinter würde mich auf jeden Fall interessieren.
Nein, das war einfach eine Meme, so, die ich im Internet gesehen habe, und ich fand, das fasst es perfekt zusammen.
Ja, genau. Ja, und da, also man weiß einfach bei Geschwistern, die zusammen aufgewachsen sind, dass die was verbindet. Ne? Das kann eine Hassliebe sein, das kann eine Beschützergeschichte sein, das kann was auch immer kann das sein. Aber das ist etwas, was wir eigentlich schon wissen von Geschwistern. Ne? Das können zwei Brüder sein und dann die durch dick und dünn und keine Ahnung, alles zusammen gekämpft haben und so. Und plötzlich verlieben sich beide in dieselbe Frau. Dann wissen wir, das ist ein Konflikt. Ja? Und aus solchen Beziehungen, von denen wir einfach erfahrungsgemäß wissen, dass sie eine starke Bindung beinhalten müssen, nehmen wir von vornherein an, dass das ist, also es ist natürlich auch wichtig, das zu erzählen. Man kann es nicht einfach nur behaupten. Man muss auch erzählen, was die Verbindung ist. Aber wir sehen darin auch durchaus immer das Potenzial für noch was viel Tieferes. In der Kindheit zusammen was Schreckliches durchgemacht, was vielleicht erst später erzählt wird oder sowas. Das ist bei einem Liebespaar nicht so einfach zu erzählen, weil dann geht man eher davon aus, dass sie sich erst im Jugendlichen- oder Erwachsenenalter kennengelernt haben. Aber Kinder, die zusammen aufgewachsen sind, die haben viele Dinge miteinander erlebt, Gutes und Schlimmes. Und das kann man natürlich erzählerisch nutzen. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage damit beantworte.
Vor allem, da ist einfach sehr viel Vorarbeit einfach durch den Rezipienten selber gelöst, weil entweder hat man schon selber Geschwister und versteht es, oder man ist ein Einzelkind, aber man weiß halt, wie das Verhältnis zu Geschwistern ist.
Ja.
Aber ich finde, von hier aus könnten wir langsam in den zweiten Teil des Podcasts übergehen, wenn du nichts weiteres zur Wiedergeburt zu sagen hast.
Nee.
Okay, bevor wir zum zweiten Thema hingehen, ich hätte zwei, drei Fragen für dich, die du jetzt mal subjektiv einfach beantworten könntest. Und zwar, würdest du sagen, in den letzten Jahren sind Geschichten in Spielen kreativer geworden oder more of the same?
Man könnte fast sagen, sowohl als auch. Also ich merke schon, dass die Bedeutung von Stories deutlicher erkannt wird, stärker auch referenziert wird und dass man viel mehr da reingibt, um sie auch wirklich erzählerisch gut zu gestalten. Das ist so eines der Punkte, den man Computerspielen durchaus ein bisschen nachsagen kann, dass sie eben noch nicht so richtig Tarantino sind, dass sie noch nicht so die Pfade des klassischen Erzählens verlassen haben oder dass sie sich manchmal auch einfach damit begnügen, dass sie sagen, finde deinen Sohn und damit ist die Geschichte erzählt. Weil es tatsächlich ja auch ein Spiel wie Fallout völlig reicht. Am Anfang ist es tatsächlich, Anfang ist relativ beeindruckend, der lässt einen schon beeindruckt zurück, aber das zieht nicht unbedingt jetzt eine tiefe Story nach sich, weil es das gar nicht unbedingt braucht. Weil ein Spiel wie Fallout auch ohne Story funktioniert. Also ohne übergeordnete Story. Ne? Und das finde ich völlig in Ordnung und völlig richtig, aber so Erlebnisse wie Half-Life hat man auch heute noch relativ selten in Spielen. Also entweder sind sie sehr stark cineastisch, das sind so wie gerade die Spiele von Quantic Dream, der jetzt mit Detroit Become Human auch erzähltechnisch nochmal wieder einen Schritt nach vorne gegangen ist, was sozusagen das Technische dahinter angeht. Das heißt, ich kann unterschiedliche Entscheidungen treffen und am Ende einer Episode bekomme ich gesagt, ja, das ist jetzt das Ende dieser Episode, du kannst die Episode aber nochmal spielen und dann kannst du andere Dinge entdecken und dann kannst du die Geschichte anders ausgehen lassen oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich, das ist interessant, das ist spannend, und er hat definitiv erkannt, dass Spieler gerne sozusagen die Geschichte so erzählen möchten, wie sie das möchten. Aber es funktioniert, finde ich, immer noch nicht so besonders gut. Und zwar deswegen, weil man damit natürlich nur erzählt, Beliebigkeit. Du kannst zwar diese Episode auf diese oder jene oder welche Art auch immer enden lassen, aber letzten Endes ist die Geschichte ja trotzdem vorgeskriptet. Und klar, deine Entscheidung, du nimmst jetzt Ende 3, wirkt sich dann vielleicht auch auf eine Entscheidung in der nächsten Episode aus oder auch nicht. Aber es ist ja weit weg von dynamischem Storytelling, wo ich tatsächlich eine Entscheidung treffe, die ich als Spieler jetzt so treffen würde und nicht die mehr sowieso vom Spiel vorgegeben ist, auch wenn ich 5 unterschiedliche habe. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr drin, dieses danach zu schauen, wie kann ich unterschiedliche Geschichtsstränge den Spielern vielleicht überlassen, damit die ein größeres Erlebnis haben. Ist es eigentlich das, was wir wollen? Also wollen wir nicht eigentlich eine tolle Geschichte so erzählen, dass Spieler das Gefühl haben, dass es ihre Geschichte ist? Selbst wenn sie keine große Entscheidungsfreiheit in unterschiedlichen Geschichtssträngen haben. Aber ich vermisse das auch häufig gar nicht so unbedingt. Wenn ich dieses multilineare oder sogar dynamische Storytelling will, dann muss ich eine ganz andere Umgebung dafür schaffen. Dann kann ich keine Geschichte wie im Film erzählen. Dann muss ich die Geschichte eher wie in einem Open World oder in einem Rollenspiel erzählen, wo ich Episoden habe, die passieren, okay, aber wo sich so das eigene Erleben viel mehr widerspiegelt. Und da finde ich, ganz ehrlich, hat sich jetzt zumindest im Bereich der Blockbuster eigentlich nicht so wahnsinnig viel getan, also mit wenigen Ausnahmen. Ne? Aber im ganzen Indie-Bereich, da passieren wiederum Sachen, die da total spannende Ansätze haben, muss ich gestehen. Ne?
Also über den Bereich habe ich noch niemals nachgedacht, auf jeden Fall. Also was grad, aber auf jeden Fall ist es so, dass im Indie-Bereich viel mehr Wagnisse eingegangen werden, weil ich glaube, bei den AAA-Titeln ist halt, man muss ein gewisses Budget wieder reinbringen und da will man kein Risiko eingehen.
Ja, das war auch nicht als Vorwurf gemeint, das ist absolut nachvollziehbar, natürlich. Das ist ja nicht, dass es im Blockbuster-Bereich nichts gibt. Ne? Ich spreche ja jetzt schon die ganze Zeit von The Last of Us, da ist ja eine ganze Menge Storytelling invest reingeflossen. Ne? Aber es sind eben so in der Breite, findet man das noch nicht unbedingt.
Zur nächsten Frage. Wenn du privat spielst, kannst du da eigentlich diese professionelle Sicht abschalten, diese Brille des Game Designers, der Storytellers einfach und sagen, du kannst das Spiel für das genießen und sehen, was es ist? Oder ist da immer so dieser Hintergedanke, dass du es analysieren willst?
Also ich kann das, das muss man aber lernen tatsächlich. Das habe ich, als ich damals Film studiert habe, konnte ich das am Anfang gar nicht. Konnte ich entweder nur das eine oder das andere und dann habe ich angefangen, das zu trainieren. Das muss man tatsächlich trainieren. Irgendwann habe ich die Spiele dann nur mit einer Filme nur mit einer analytischen Brille geguckt. Ich hatte gar keinen Spaß mehr daran. Das fand ich dann auch doof. Und dann irgendwann lernt man das sozusagen, dass man sich wirklich ganz reingeben kann. Und dann danach sozusagen in so einen Reflexionsschuh zu steigen und dann das Ganze nochmal zu rekapitulieren und das dann auseinanderzunehmen. Also sprich, diesen Prozess des Konsumierens und Analysierens einfach zeitlich voneinander zu trennen. Das funktioniert super gut.
Ja, das ist bei mir auch super. Ich musste auch am Anfang immer, wenn ich ein Spiel gespielt habe, mir so denken, okay, wie kann ich das irgendwie in einem Artikel verbauen? Was könnte ich darüber schreiben? Und mittlerweile denke ich mir, wenn das Spiel mich zu einem Artikel inspiriert, dann kommt es schon. Aber bis dahin kann ich jetzt halt einfach spielen. Okay, und jetzt eine Frage, die zwar eine kurze Antwort nach sich ziehen könnte, aber ein größeres Thema ist. Würdest du sagen, Videospiele sind mittlerweile in der Gesellschaft akzeptiert oder dass sie noch belächelt oder vielleicht schon zögerlich angesehen werden?
Wenn man die Gesellschaft sagt, meint man das immer sehr pauschal, ne?
Sagen wir jetzt
Also
einfach Deutschland.
ja, auch das ist ja noch mit 80 Millionen Einwohnern relativ pauschal. Also ja, wir haben sozusagen der Durchschnittsspieler, die Durchschnittsspielerin, ne, ist auf 37 inzwischen gestiegen, was ja ein deutliches Zeichen dafür ist, ne? Jeder Vierte, glaube ich, spielt so, Computerspiele laut den aktuellen Zahlen. Aber das ist spielt jetzt nicht so die Rolle, finde ich, die Zahlen, sondern was eher eine Rolle spielt, ist immer, es gibt vielleicht viel, viel weniger Menschen, die ins Theater gehen und trotzdem ist Theater kulturell anerkannt in der Gesellschaft und das ist bei Computerspielen nach wie vor noch nicht so. Es ist noch nicht gleichwertig mit anderen Kulturgütern gelistet. Das kann man gucken, wenn man so Wettbewerbe, oder Kulturwettbewerbe, Kreativwettbewerbe, gibt es immer noch ganz viele, die das Thema Games noch gar nicht auf dem Deckel haben, aber es gibt viel, viel mehr als vor 5 Jahren und viel, 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 viel mehr als vor 10 Jahren und auch eine viel erwachsenere Wahrnehmung und Diskussion darüber. Es schreckt jetzt nicht mehr jemand zusammen, wenn man First-Person-Shooter sagt. Oder so. Das ist, hat sich in den letzten 10 Jahren wirklich in der Gesellschaft gewandelt, aber es ist meiner Auffassung nach immer noch so, dass der Stellenwert als Kulturgut nicht mal ansatzweise gleichgesetzt wird mit zum Beispiel Künstlern, die Theater, Kleinkunst, Film oder sonst was machen. Und das sieht man daran zum Beispiel jetzt, gab es ja die Diskussion mit der Künstlerunterstützung und so weiter, ne? Künstlerfonds aufgesetzt wurden, total wichtig, total richtig, viel zu wenig, viel zu spät und so weiter, ganz, ganz wichtig. Aber bei der Liste der Künste, die dort berücksichtigt werden, waren natürlich auch wieder Games nicht mehr drauf. Weil es nicht sozusagen als, ne, und es gibt auch in anderen Bereichen gibt es hohe Künste und Unterhaltungskünste und so weiter. In allen anderen Bereichen ist es anerkannt, popkulturelle Wirkung und so weiter und so fort. Und bei Games ist das noch lange nicht so.
Was glaubst du, müsste man dann machen, eigentlich, dass Videospiele gesellschaftlich akzeptierter werden?
Also das, was wir eigentlich ja schon die letzten 10, 15 Jahren machen, von Vorträgen darüber, eine normale Diskussion darüber führen, eine inhaltliche Diskussion führen und keine Genrediskussion, ne? Alle 18er Spiele sind doof, sondern eine inhaltliche Diskussion darüber führen, was mit anderen Medien genauso gemacht wird. Ich bespreche ja nicht eine ganze Genre von Büchern, sondern ich bespreche ein bestimmtes Buch, ob das ein gutes oder ein schlechtes ist. Und genau diese Diskussion wird ja, sozusagen fachintern schon geführt, aber noch nicht so in der breiten Gesellschaft. Wird noch nicht selbstverständlich angesehen. Ich kann ein Beispiel dazu nennen, das passiert mir immer mal wieder, bei dir jetzt nicht, aber es ist immer mal wieder passiert, dass ich gefragt werde, ob ich den selber auch spiele. Ich, ehrlich gesagt, als ich das zum ersten Mal gefragt worden bin, habe ich mich gefragt, wie kann man jemanden, der Professorin für Game Design ist, diese Frage ernsthaft stellen und damit rechnen, dass ich sage, nein, weil ansonsten bräuchte ich diese Frage ja nicht zu stellen. Würde man jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, bei einem Literaturprofessor zu fragen, lesen Sie keine Bücher? Lesen Sie eigentlich selber Bücher? Ne? Und das zeigt, also nein, dass man sich die Frage möglicherweise mit, oder dass man annimmt, dass diese Frage möglicherweise mit Nein beantwortet wird, impliziert, dass es die Vorstellung davon, wie man wissenschaftlich mit Computerspielen umgeht, als offensichtlich irgendwas Akademisches betrachtet. Also im Sinne von, ja, man kann das durchaus untersuchen, aber man kann das ja auch so untersuchen, als ob man damit selber nichts zu tun hätte. Also man kann etwas wissenschaftlich untersuchen, ohne diesen Gegenstand selber zu nutzen. Und das scheint so die häufige Auffassung zu sein. Ja, das ist irgendwie sicher ein wichtiges Feld, ist ja auch ein großes Wirtschaftsfeld und so, aber da muss man es ja nicht selber konsumieren.
Auf jeden Fall, das war ein ernstes Thema. Und damit wir noch so einen ruhigen Abschluss bekommen, gehen wir zu dem zweiten Thema über, was du dir ausgesucht hast. Und zwar dein Garten war das. Und zwar, ich bin ehrlich, es ging deutlich länger, die Folge, die ich gedacht habe. Aber ich freue mich auch deswegen und deswegen so zum Abschluss noch beantwortet, was bedeutet so dein Garten für dich?
Wir sind umgezogen letztes Jahr im September und aus der Stadt. Wohnung, ganz tolle Wohnung, ohne Balkon, ohne Garten. Und ich wollte so gerne einen Garten haben und tatsächlich fand ich das hier so schön, weil es zwei Gewächshäuser hat, weil ich nämlich total auf Tomaten, Gurken und sowas stehe und sie selber anbauen wollte. Wohl wissend, dass ich eigentlich keinen besonders grünen Daumen habe. Zumindest habe ich das in der Familie angenommen, weil mit Zimmerpflanzen, stelle ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber wenn ich jetzt da so rausgucke, ich habe 25 verschiedene Tomatenpflanzen, kann jeden Tag ein bisschen ernten und das macht mir jetzt über die letzten Monate, hat mir das natürlich, ne, alles hier zu Hause, Online-Vorlesungen und so weiter. Ich sitze hier und schaue auf meine Blumen, auf meine Weintrauben, auf meine Tomaten und wenn ich zwischendurch eine kleine Pause habe, kann ich rausgehen und ein bisschen buddeln oder sonst was machen. Das war jetzt so mein kleiner Urlaub sozusagen, weil Urlaub ist ja nicht und wird auch erstmal nicht werden und das bringt einen so richtig auf den Boden runter. Man ist draußen in der Natur, kann gleichzeitig trotzdem die ständigen Veränderungen mit ansehen, die aber natürlich langsam passieren. Und am liebsten habe ich die ganzen Hummeln, die wir jetzt hier haben. Es sind Hummeln, also manchmal Hunderte.
Wichtige Frage, schmecken eigentlich die Tomaten, die du selber geerntet hast, auch? Oder, weil es kann ja auch mal vorkommen, dass man irgendwas erntet und dann irgendwie eine schlechte Auslese da hat.
Also mit den Tomaten bin ich durch die Bank zufrieden. Meine Kohlrabi, die waren nicht ganz so toll, muss ich gestehen. Ich glaube, es liegt an der Erde, aber ich kenne mich auch noch nicht so gut aus. Ich arbeite mich jetzt so Stück für Stück durch die ganzen Sachen durch, was man da so alles wissen muss. Ich glaube, die Erde spielt, welche Erde man nimmt, spielt eine große Rolle und so weiter.
Was ich ja selber so durch das Thema Garten erfahren habe, ist, so, es ist halt meistens nicht so ein Punkt, den man beachten muss, im Sinne von, ich will jetzt zum Beispiel Tomaten anpflanzen, sondern man muss so viele andere Sachen beachten. So jetzt im Sinne von zum Beispiel Gras, was man mäht oder irgendwie die Pflege oder wo man irgendwelche Blumen und Pflanzen hintut. Wie viel Planung fließt eigentlich bei dir so ein und wie sieht es eigentlich dann bei dir aus, wenn du dir irgendwie was in den Kopf gesetzt hast, wie du deinen Garten verändern kannst?
Ja, ich bin ja so ein Mensch, der selten Handbücher liest oder Bedienungsanleitungen oder keine Ahnung, erstmal 5 Bücher liest, bevor ich Garten was anpflanze. Also mache ich das eher so iterativ.
Kannst du iterativ erklären?
Ja, ich mache das so, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt irgendwas nicht. Moment mal, die Pflanze sieht irgendwie nicht so aus, wie ich denke, dass sie aussehen sollte, dann google ich das. Oder wenn da irgendwas kommt und das könnte Unkraut sein, könnte aber auch irgendwas anderes sein, dann lasse ich es erstmal wachsen und wenn es groß genug ist, dann gucke ich in meiner App, was bist du denn? Und wenn es Unkraut ist und es ist schön, lasse ich stehen. Oder sowas. Ne? Also ich mache das eher so entspannt und stress mich dann nicht, weil meine Güte,
gibt's
ist Natur, die weiß schon ungefähr, was sie machen soll. Wenn es dann nicht so aussieht, dass Nachbarn das toll finden, dann ist mir das relativ schuppe.
Hast du auch schon irgendwie Pläne, was du anpflanzen willst oder und da machen willst? Weil zum Beispiel, ich will irgendwie, seitdem ich klein bin, Wassermelonen anpflanzen, aber bisher sind jedes Mal Scheiße rausgekommen.
Ich habe tatsächlich eine Wassermelone.
Und wie ist sie geworden? Das will ich jetzt wirklich gern wissen.
Also was ich ganz erstaunt, ist, wir sind Pflanzen, die werden wohl veredelt, sonst wird das nichts. Ne? Ich habe eine Pflanze, die Wassermelone und eine Pflanze Zuckermelone. Und die Wassermelone sieht tatsächlich genauso aus wie die in Waft. Das ist ziemlich lustig. Und die ersten, die gekommen sind, also da kommt am Anfang erstmal so eine riesen tolle Blüte, so eine gelbe Blüte, die blüht auf, ein paar Stunden später fällt die ab. Das ist wunderschön, ne? Eine Riesenblüte und dann ist da drunter so eine mini kleine Melone. Und die ersten 3, die auf diese Art und Weise entstanden sind, hat er wieder abgeworfen, weil der Stamm noch nicht dick genug war. Und jetzt die 4. Ist mutig, also die ist schon, sagen wir mal, so Tennisball groß. Und ja, die hege ich und pflege ich, aber mal gucken, was draus wird.
Ich bin aber selber so fasziniert eigentlich von der ganzen Botanik, weil das war so, vor knapp 15, 16 Jahren war ich in der Mittagsbetreuung nach der Schule und da war es so, okay, die Kinder haben 1 Quadratmeter Garten und Erde bekommen, durften anpflanzen, was sie wollten.
Cool.
Und ich habe mich um diese Sonnenblume so gepflegt, wie um nichts anderes in meinem Leben bis dahin. Und sie ist über 2 Meter gewachsen und ich war so stolz drauf. Einfach.
Ja.
Aber vor allem, ist toll. Aber vor allem war ich irgendwie fasziniert. Einer der anderen Kinder hat eine Zucchini-Pflanze da gehabt. Und die Pflanze an sich war ganz normal, also die Frucht bzw. das Gemüse. Aber die Blüte, die Pflanze, diese Ranke, die ging ungefähr 5 Meter lang. So, die ging über alle anderen Felder. Wo ich mir dachte, ich habe das in meinem Leben noch nicht gesehen und wieso ist das so?
Das ist tatsächlich etwas, was ich faszinierend finde. Ich meine, es gibt Pflanzen, die kannte ich eine ganze Weile nur aus Spielen, ohne Quatsch jetzt, nämlich Hopfen zum Beispiel. Liegt daran, dass ich Stronghold schon recht früh gespielt habe und in Stronghold gibt es dann diese Hopfengärten. Und als ich zum ersten Mal einen echten Hopfengarten gesehen habe, das war tatsächlich ein paar Jahre später, weil es gibt es ja nicht so häufig hier. Also in Bayern weiß ich, aber da war ich damals noch nicht so oft. Und als ich dann jedenfalls zum ersten Mal Hopfengärten gesehen habe, da war ich dann schon beeindruckt, wie die dann in echt auch tatsächlich genauso aussehen wie im Spiel. Und umgekehrt ist es jetzt wirklich so, dass ich mich manchmal darüber amüsiere, wenn ich jetzt Pflanzen im Spiel sehe und die sehen eben nicht so aus wie in echt, dann mache ich mich auch ein bisschen darüber lustig.
Hattest du aber irgendwie auch so, hattest du deine Sichtweise auf Pflanzen im Spiel jetzt auch ein bisschen verändert, oder? So im Sinne von, wenn du irgendwas anbauen kannst im Spiel, dass du dann noch so mit einem Gedanken bei deinem Garten bist, oder wenn du bei deinem Garten bist, mit einem Gedanken beim Spiel bist?
Also ich finde ja so, also ich spiele gerne Strategiespiele, Aufbauspiele und so weiter, und dann finde ich, was daran so schön ist, du beschäftigst dich ja auch mit einem Screen und mit immer denselben Ansichten. Und dann will man auch irgendwie, dass es schön aussieht und dass es auch so aussieht, wie es aussehen soll. Ich meine, wenn das Fantasy-Pflanzen sind, können die aussehen, wie sie wollen. Aber wenn es explizit Tomaten sind, dann sollen sie bitte auch wie Tomaten aussehen. Und ja, daran erkennt man so ein bisschen, haben die dann auch gut recherchiert und so. Ne? Und ich bin ja selber, mal ganz ehrlich, ich hatte zwar immer so ein bisschen Garten, mal ein bisschen Salat oder so, aber durch das Gewächshaus habe ich jetzt so unterschiedliche Sachen gemacht. Und ich musste mich über mich selber auch so lustig machen, als ich Kohlrabi angepflanzt habe, dass mir gar nicht bewusst war, dass Kohlrabi oberirdisch wächst. Ich habe wirklich gedacht, boah, ich habe das nicht gewusst. Ja,
also. Nee, ich war auch so fasziniert, dass so Karotten unter der Erde eigentlich wachsen, so mit einem Samen pro Pflanze. Ich habe als Kind wirklich gedacht, die kommen an so einem Busch einfach raus.
Nee, das wusste ich tatsächlich, aber dass Kohlrabi oberirdisch wächst, das wusste ich nicht. Und dass sie dann eben so ein bisschen klein noch waren, also wirklich ganz entzückend. Oder wie Gurken so wachsen und so. Das sind, ich kann mir das wirklich vorstellen, gerade für Kinder ist das eine total coole Sache, wirklich mal zu sehen, wie sehen diese Pflanzen eigentlich aus, wenn sie gerade erst anfangen, irgendwie was zu entwickeln. Ne? Wie sehen Weintrauben aus, wenn sie so die allererste Rebe, wo die ersten Blüten rauskommen. Ne? Nicht so, wie man sie kennt aus dem Supermarkt. Und das ist schon etwas, wo ich dann, also gerade bei Spielen, also mache mich, wie gesagt, über mich selber dann auch lustig, wenn ich es nicht weiß, aber umgekehrt finde ich es dann auch immer lustig, wenn dann ja, weiß ich nicht, dann nur beispielsweise eine Pflanze rauskommt, anstatt 100 oder so. Ja? Wie bei den Gurken, und ja mehreren, nicht nur eine oder so. Aber ja, das ist so ein kleiner Nebeneffekt, letzten Endes, ne? Authentizität oder
so. Was macht dir eigentlich mehr Spaß, so das Anbauen und Pflegen oder wirklich so die Ernte und das Essen und Weiterverarbeiten von dem Angebauten?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde tatsächlich so, den Weg finde ich toll, jeden Tag zu beobachten. Ich guck mal, jetzt sind die Tomaten schon so und so groß und dann fangen sie an rot zu werden und oh, jetzt kann man sie bald essen. Und natürlich ist es toll, dann zu ernten und das dann auch, keine Ahnung, die einzumachen, Gurken einzumachen oder sowas. Aber ich glaube, das Rumgewusel da im Garten, das ist eigentlich das, was mir so Spaß macht, ja.
Würdest du so bei der Auswahl sagen, dass du mehr so klassisch bist oder willst du auch so ein bisschen experimentierfreudig sein? Also jetzt mal irgendwas anpflanzen, was nicht jeder bei sich hat. So,
oder ich
was hast du angebaut?
Ich habe Inka-Gurke angebaut. Und alle, die mich besuchen kommen, machen sich darüber lustig, weil die sind aus wie eine Hanfpflanze. Tatsächlich ist sie auch so geschrieben, hanfähnliche Blätter. Ist aber nicht, sondern ist tatsächlich eine Gurke, die kommt irgendwie aus Südamerika. Die hat ganz komische Früchte und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie sie schmeckt, soll aber unglaublich gesund sein. Und die wuchert, wie bekloppt, sieht total toll aus, aber ja, keine Ahnung, ob das was wird. Also ich glaube schon, experimentieren möchte ich auf jeden Fall in Zukunft auch mehr, aber ich wollte jetzt erstmal die Basics lernen.
Seit wann hast du angefangen mit dem Gärtnern?
Na, also in dieser Form sozusagen erst seit September tatsächlich. Also eigentlich erst seit diesem Frühjahr, weil, ne?
Ja.
Dann war ja erstmal Winter, das heißt, bin eigentlich noch ein Noob, muss man sagen. Ne?
Ich habe das nur irgendwie so in der typischen Nachtschleife gesehen, wenn man nicht schlafen kann, auf YouTube auf ein Video klickt und nach einer halben Stunde ist man irgendwie dann so auf irgendwelchen Gärtnervideos, war bei mir so vor einer Weile. Und ich bin irgendwie auf so Japanese Gardening gelandet, wie sie da was machen. Und da machen sie ja größtenteils alles innenräumlich, also im Innenraum. Und was sie da machen ist, wenn die sehen, dass eine Pflanze schon Blüten bekommt oder Früchte bekommt, dass sie alle abschneiden bis auf eine, damit halt diese eine Frucht so die gesamte Energie und Nährstoffe bekommt von der Pflanze. Und diese wird dann so die Superpflanze ungefähr. Also das machen die zum Beispiel bei Melonen oft und die ist dann irgendwie am süßesten und am festesten.
Ja, ich würde mich das, glaube ich, gar nicht trauen. Ich kann das nachvollziehen, aber ich würde mich das gar nicht trauen. Was ist, wenn genau diese eine Blüte, die ich drangelassen habe, wenn die keinen Bock hat?
Ja, du hast den Nobelpreisträger der Pflanzen weggeschnitten und stattdessen hast du den Rewe-Mitarbeiter dagelassen.
Ja, ich bin tatsächlich eher so, ich lasse die so weit wie möglich machen, was sie wollen. Und gieße und mache ein bisschen Brennnesseldünger drauf ab und zu und ansonsten, ja, und binde die natürlich hoch, aber ansonsten lasse ich die mehr oder weniger so gewähren.
Für mich persönlich eine Frage, muss man Pflanzen eigentlich jeden Tag gießen oder alle paar Tage? Weil ich habe die als Kind immer jeden Tag gegossen, ich glaube zweimal am Tag, was nicht besonders gut war.
Ja, also hier scheint wirklich den ganzen Tag die Sonne drauf und es regnet auch in letzter Zeit nicht sehr viel, muss man sagen. Und wenn die Sonne scheint, dann muss wirklich jeden Tag unbedingt, sonst trocknen die. Also ist bei Zimmerpflanzen sicher was anderes, aber da habe ich ja wie gesagt kein gutes Händchen für. Aber wenn es jetzt den ganzen Tag vorhanden ist, dann kann man auch mal einen Tag aussetzen. Ja.
Okay, und so abseits von Obst, Gemüse, hast du auch irgendwie Blumen angepflanzt und Ähnlichem?
Ja.
Okay, was?
Ich habe tatsächlich zwei Sonnenblumen gezogen. Der eine ist tatsächlich auch schon fast 2 Meter hoch, der andere noch nicht ganz. Und hier im Garten waren vorher auch schon viele Blumen. Also Lavendel ist ganz viel da, habe ich noch ein bisschen dazu gesetzt und Rosen und ganz viele Wildblumen, um so eine Blumenwiese extra noch ganz viele Blumen ausgestreut für die Bienchen und Hummelchen und so, die da auch eine große Freude drin haben, ja.
Also mit diesen schönen Bildern von Lindas Garten verabschiede ich mich von euch und Linda wirklich 100-mal danke, weil die Sendung wurde viel länger als gedacht und dass du so lange mitgemacht hast. Ich kann mich gar nicht genug bei dir bedanken. Vielen Dank für die heutige Folge.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir aber auch Spaß gemacht.
Natürlich, es war eine großartige Folge und deswegen mit diesen Worten auf Wiedersehen und viel Spaß beim Hören. Die letzten Worte gebühren dir, Linda.
Ja, ich denke dir auch. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Tatsächlich habe ich gar nicht mitbekommen, wie die Zeit vergangen ist.
Das hat man gerne. Have fun.
Hey, Adriano hier. Was es nicht in die Folge geschafft hat, ist die Hausaufgabe von Dr. Linda Breitloch. Wir haben dies im Vorfeld festgelegt, und zwar, dass am Ende der Folge sie eine Spieleempfehlung an euch abgibt, die dann ihr spielen müsst, quasi als Hausaufgabe wird und ich einen Nachtrag dazu machen werde. Und die Spiele, die sie entschieden hat und euch und mir aufgibt, sind Portal und Frostpunk. Dazu wird es dann bei gegebener Zeit einen Nachtrag geben. Und das haben wir im Vorfeld schon festgelegt, deswegen... Aber hab's einfach versäumt, in die Folge mit einzunehmen. Das ist mein Fehler. Tut mir leid, aber ihr habt diese Information hiermit bekommen. Viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht und hat euch Interesse an dem Thema Storytelling bereitet.